sitzen jetzt wieder live im Bergkloster Bestwig bei Meschede, hören von unserem Exerzitienprediger dieser Woche, Pfarrer Winfried Abel, einen zweiten Vortrag der Exerzitien, die unter dem Thema stehen: Lasst euch vom Geist entflammen.
Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, hilf, dass wir unseren Blick tief eindringen lassen in das Unsichtbare, in das Herz des göttlichen Geheimnisses. Du hast kein Antlitz, weil du das Feuer der Liebe bist. Du bist der Atem des Vaters und des Sohnes, der unseren Geist anregt und unser geistiges Antlitz prägt. Du bist der Atem unserer Seele, der Gedanke unseres Gedankens, Drängen unseres Willens und unserer Liebe. Du bist göttliches Leben, das uns aus Christus leben lässt und unser Wesen in Besitz nimmt, um es zu verwandeln. Du bist ohne Grenzen erhaben über uns und uns doch ganz vertraut. Du weilst nicht in abstrakter Ferne, sondern in der Konkretheit unseres Lebens. Dich anschauen heißt, von deiner Liebe erfasst werden und von unserem Menschsein ergriffen werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörer an den Rundfunkgeräten, ich darf Sie wieder alle ganz herzlich begrüßen, die große Zuhörerschaft unserer Exerzitien, die ja weit über den kleinen sichtbaren Horizont der hier Anwesenden etwa 25 bis 30 Personen hinausgeht. Wir haben heute Morgen schon über den Heiligen Geist nachgedacht. Lasst euch vom Geist entflammen, so hieß die Aufforderung. Und diese Aufforderung begleitet uns nicht nur während dieser wenigen Tage der Exerzitien, sondern während der Tage unseres Lebens. Denn der Heilige Geist will immer wieder erneuert werden. Das brennende Herz will immer wieder entfacht werden. Deswegen sagt Jesus: Bleibet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. So haben wir heute am Schluss der ersten Betrachtung gehört. Im Epheserbrief, im Kapitel 4, lesen wir den ersten 6 Versen. Ich, der um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, seid friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Liebe Schwestern, ich bin ein Mensch, der wenig von seinen nächtlichen Träumen erzählen kann. Es gibt Menschen, die haben ein ausgesprochenes Traumerleben. Aber es hat in meinem Leben so 2 oder 3 nächtliche Träume gegeben, die mich ganz tief beeindruckt haben und die mir auch im Gedächtnis zurückgeblieben sind, während die anderen wie ein Schatten morgens schon wieder verschwunden waren. Und irgendwann, vor bestimmt schon 20, 25 oder 30 Jahren oder mehr, hatte ich mal folgenden Traum. Ich stand in einer Kirche auf einer Kanzel hoch oben. Unter mir die Kirche gefüllt mit Menschen. Ich wollte predigen und suchte dieses Wort, das ich eben vorgelesen habe. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Diese Stelle suchte ich in der Heiligen Schrift und wie es in Träumen oft so ist, man sucht und sucht vergebens. Ich blättere und blättere, ich werde nervös und unten wird die Meute der Zuhörer langsam unruhig und es geht ein Murren durch die Reihen. Die ersten verlassen etwas empört den Raum, die zweiten folgen, am Schluss leeren sich die Bänke. Und als ich gerade diese Stelle im Epheserbrief, Kapitel 4, gefunden habe, ist die Kirche leer. Das war der erste Teil des Traumes. Der zweite Teil des Traumes, in derselben Sequenz, ich liege am Wegesrand, irgendwo im Schmutz. An mir strömen Leute vorbei und ich liege da im Schmutz, völlig befleckt und verdreckt. Und aus dem Schmutz erhebe ich mich und steige wieder auf die Kanzel und die Kirche ist voll und die Leute hören alle zu. Das hat mich damals ganz tief beeindruckt, weil ich dachte, ja, so muss es uns Menschen gehen. Gott will nicht unsere Stärke, er will nicht unsere Kraft, er will nicht unser Können, er will unsere Armut. Ja, er erwählt uns sogar mit unserer Beflecktheit, mit dem ganzen Dreck, der an uns haftet. Das ist so. So ist Jesus am See Genezareth entlang gegangen. So hat er diese Leute ausgesucht. Gerade vor wenigen Minuten habe ich noch bei Peter Hane, der ja ganz gute christliche Gedanken zusammenschreibt, einmal gelesen, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Oder anders gesagt, er beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Wenn wir nicht unter diesem Aspekt die Kirche betrachten und unsere Berufung betrachten, werden wir sie nie verstehen. Denn die Kirche ist nicht Menschenwerk, und ist nicht hervorgegangen aus einem großartigen strategischen Plan. Ist übrigens typisch, dass unser Bistum Fulda seine Gemeindeerneuerung und Neustrukturierung angesichts des Mangels der Priester strategische Ziele nennt. Aber es sind nicht die strategischen Ziele, die die Kirche aufbauen. Es ist Gottes weiser Plan und er will nicht unsere Fähigkeiten, er will unsere Armut haben. Der Heilige Geist kann dort wirken, wo Armut ist. Wir haben das heute Morgen schon einmal anklingen lassen. Die Gottesmutter ist sozusagen nichts anderes als das Prinzip Lehre und Empfängnis. Lehre mit zwei E. Sie ist das leere Gefäß, das sich Gott entgegenhält. Da kann er einströmen. Da kann der Heilige Geist wirken. Wir kommen wieder auf die Kirche zurück. Denn die Kirche ist eine Betrachtung wert, gerade im Blick auf den Heiligen Geist, der ja diese Organisation, wie wir heute Morgen schon gehört haben, zu einem Organismus zusammenfügt. Hier im Epheserbrief heißt es, ein Leib, ein Geist. Also es ist das Prinzip der Einheit, der Heilige Geist, der alles zueinander bindet. Und deswegen wird das Ganze auch, was Gott wirkt, für uns auch zu einem Appell, dass wir das werden, dass wir das sind, wozu er uns gemacht hat. Deswegen seid demütig und versucht nicht über euch hinauszugehen, indem ihr mehr sein wollt, als euch Gott zumutet. Bewahrt die Einheit des Geistes. Also der Heilige Geist ist ja das Band der Vollkommenheit, der alles zusammenhält. Ich brauche immer Bilder, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich brauche immer Bilder, um solche Wahrheiten zu begreifen und da steht mir nichts anderes vor Augen als wieder das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen oder vom Leib und den vielen Gliedern, wo jedes Glied eine besondere Aufgabe hat, aber nur diese Aufgabe erfüllen kann, wenn es ganz mit dem Leib in organischer Verbundenheit existiert. Und so wirkt eins für das andere und alle für das Ganze. Wenn wir uns fragen, wie ist denn die Kirche entstanden? Es gibt ja solche, die sagen, das Christentum sei eine Buchreligion wie der Islam. Der Islam ist entstanden durch den Koran. Da hat irgendeiner, der sich Prophet Gottes nannte, hat etwas diktiert bekommen, wie er sagte, vom Engel Gabriel. Und zwar eine Schrift, die schon im Himmel in arabischer Sprache hinterlegt ist, die dann zur Erde gekommen ist. Und darauf gründet sich die Religion des Islam. Das Christentum ist ganz anders entstanden. Nicht durch ein Buch. Jesus hat nie einen Buchstaben geschrieben. Es gibt nur eine einzige Andeutung, nämlich als die Selbstgerechten einmal eine Ehebrecherin zu Jesus bringen, so schreibt es Johannes im Evangelium, und er bückt sich und schreibt in den Sand. Das ist die einzige Stelle, von der wir wissen, dass Jesus überhaupt geschrieben hat. Also er hat kein Buch geschrieben, er hat keine Anweisungen hinterlassen, er hat keine Regeln schriftlich gemacht, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das war sein Vermächtnis. Und aus Heiligem Geist ist die Kirche entstanden. Nicht aus einem Parteiprogramm, das irgendwo schriftlich hinterlegt war. Die Kirche ist auch nicht entstanden aus einem Fanclub, der, nachdem Jesus weg war, sich noch zusammengehalten hat, in alter schöner Erinnerung an das, was einmal war, was man ja bewahren wollte, vielleicht auch im Blick auf einen Auftrag, der von Jesus ausgegangen ist, sodass man sagte, die Bergpredigt ist gut, die Seligpreisungen sind ein Programm, damit könnte man doch einen Verein gründen. Wir stellen uns unter den Namen Jesu und gründen jetzt den Verein, den wir Kirche nennen. So ist die Kirche nicht entstanden. So wäre sie nicht einmal eine Generation weit gekommen, sondern die Kirche ist von ihm her entstanden. Er hat ihr den Geist eingehaucht. Und in dem Geist ist das volle Leben, das die getrennten Glieder zusammenfügt zu einer Einheit. Und dieser Geist ist auch die Lehre, die Wahrheit, die in der Kirche lebendig erhalten ist und immer wieder aus der Kirche in die Welt hinein verkündet wird. Deswegen sagt ja Jesus, die Identität bleibt, nämlich Kirche und Jesus. Wer euch hört, der hört mich. Das heißt, der Herr ist immer noch der Lehrende. Ich habe das einmal gehört aus einer adventlichen Predigt von Raniero Cantalamessa, dem päpstlichen Hofprediger, der mal Exerzitien hielt oder Adventspredigten im Vatikan und unter anderem sagte, Jesus hat keine Nachfolger. So wie ein Konzern oder ein Betrieb, eine Fabrik, die aufgebaut wird, einen Gründer hat. Der Gründer hat mit all seinen organisatorischen Fähigkeiten, mit seinem technischen Know-how, wie man sagt, eine großartige Firma ins Leben gerufen. Aber der Mann wird langsam alt. Man muss darüber nachdenken, dass ein Nachfolger kommt, der das Ganze in seinem Sinne weiterführen kann. Und wenn der alte Gründer schon so senil ist, dass er nur noch dummes Zeug macht, muss er abgelöst werden und durch einen anderen ersetzt werden. Und deswegen sagt Raniero Cantalamessa, in der Kirche ist es anders. Jesus hat keine Nachfolger. Jesus ist immer noch im Regiment. Durch seinen Heiligen Geist ist er unter uns gegenwärtig, lehrt durch die Kirche. Wer die Kirche hört, hört Christus. Wir können die authentische Stimme Jesu hören. Wir müssen also nicht eigene Eingebungen haben, Es gibt ja Leute, die ihr ganzes Wissen aus eigenen Eingebungen, Privatoffenbarungen und allen möglichen Dingen beziehen, aber der Kirche nichts mehr zutrauen. Nein, die Kirche ist aus Heiligem Geist. Deswegen hat Jesus keinen Buchstaben geschrieben, denn jeder Buchstabe ist sofort, kaum ist er niedergelegt, sofort der verschiedenartigen Deutung ausgeliefert. Der Heilige Geist ist aber eindeutig. Das ist das Wunderbare. Und er artikuliert sich in allen Sprachen. Das ist das Wunderbare. Der Heilige Geist spricht Deutsch, ja, er spricht aber auch Indisch. Und er spricht Englisch. Und es ist immer dieselbe Wahrheit, durch die er sich ausdrückt. Wie hat die Kirche sich dann konstituiert? Nun, der Heilige Geist hat sie befähigt zu lehren. Und diese Lehre wurde dann auch unter anderem schriftlich festgehalten. Und daraus ist dann auch die Heilige Schrift geworden. Wenn man es genau nimmt, die Heilige Schrift ist schon ein Teil der Tradition der Kirche. Wobei ich unter Tradition bitte nicht verstehe etwa die Pflege althergebrachter Bräuche. Also manche sagen, die Kirche ist sehr konservativ, sie pflegt die alten Bräuche, sollte mal die alten Zöpfe abschneiden und sollte mal sich der Zeit mehr anpassen. Darum geht es nicht. Es geht beim Heiligen Geist, geht es um die Identität. Dass wir heute noch dieselbe Kirche sind, wie Jesus sie gegründet hat, wenn auch die Gestalt der Kirche sich verändert hat. Also nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich Ihnen ein Foto zeigen würde, wie ich ausgesehen habe als Dreijähriger, dann würden Sie sagen, also Pfarrer Abel, da ist überhaupt keine Ähnlichkeit vorhanden. Sie sahen ja viel pummeliger aus. Jetzt sind Sie ganz anders gestaltet und so. Sie haben damals blonde Haare gehabt, braune Haare, jetzt haben Sie dunkle Haare. Naja, langsam werden Sie auch grau. Also, man verändert sich doch dauernd und ist dennoch derselbe. Die Kirche verändert sich und ist dennoch dieselbe. Das Prinzip dieser Identität, dass sie immer noch dieselbe ist, dasselbe Leben ununterbrochen in ihr fließt. Denn wenn bei mir einmal 5 Minuten das Herz ausgesetzt hätte zu schlagen, dann wäre ich nicht mehr da. Also muss doch dauernd in der Kirche das Herz pochen, damit sie existieren kann. Durchgehend von ihrer Kindheit zu Pfingsten bis zum heutigen Tag. Und das Prinzip dieser Identität ist der Heilige Geist. Deswegen ist in der Kirche das, was wir mit dem Wort Tradition bezeichnen, eigentlich mehr der Fluss des Lebens des Heiligen Geistes durch die Generationen in ein und demselben Leib, der aber auch durchaus, und das liegt eben auch an der Zeitlichkeit hier auf dieser Erde, seine Gestalt verändern kann. Das ist klar. Wir sind nicht mehr die Urkirche und müssen auch nicht mehr zurückkehren in diese Kindheitsgestalt der Kirche. Wir sind eine Kirche des 21. Jahrhunderts. Bestimmte Frömmigkeitsformen haben sich verändert. Die Menschen leben gesellschaftlich anders und das macht sich auch in der Kirche bemerkbar. Aber sie ist immer noch dieselbe. Das Prinzip der Einheit ist nicht die Bibel, sondern der Heilige Geist. Die Bibel ist gewissermaßen eine Richtschnur, die uns hilft, zu einem Urteil aus Heiligem Geist zu kommen, kann aber nur richtig interpretiert werden, wenn sie in dem Geist gedeutet wird, aus dem sie entstanden ist. Das ist wichtig. Deswegen ist die Bibel auf der einen Seite ein Stück Literatur wie Goethes Faust. Darüber kann man diskutieren. Auf der anderen Seite ist sie aber geronnene Wahrheit des Heiligen Geistes, in Buchstaben geronnen. Und deswegen sage ich immer, wenn ich einen Bibelkreis halte, auch mit Seminaristen im Priesterseminar, sage ich, bevor wir die Heilige Schrift lesen, müssen wir erst ein Totenerweckungsgebet an Gott richten, nämlich, dass er die toten Buchstaben wieder lebendig mache, so wie sie ursprünglich auch lebendig waren. Anders geht es nicht. Sonst fangen wir an zu diskutieren über tote Buchstaben und werden dann philologisch und legen dann die Dinge irgendwie aus, nach irgendwelchen grammatikalischen und sonstigen linguistischen Methoden, aber das Eigentliche, der Geist, ginge verloren. Also noch einmal, die Kirche ist nicht aus dem Buch entstanden, sondern aus Heiligem Geist. Deswegen müssen wir in der Apostelgeschichte einmal nachlesen, wie die Kirche sich so langsam aus den ersten Anfängen entfaltet hat. Wenn zum Beispiel der heilige Paulus durch das Hochland von Ephesus gegangen ist, wie wir heute schon gehört haben, und dann fragte, habt ihr den Geist empfangen, der euch gegeben ist? Und die Leute fragen, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dann könnten ja die Leute zurückfragen, Augenblick mal, lieber heiliger Paulus, wo steht das in der Bibel, was du da sagst? Da muss der heilige Paulus sagen, es tut mir leid, ich werde in 5 Wochen einen Brief an die Römer schreiben, da steht es im Kapitel 5, Vers 6, 6 steht das irgendwo drin. Das heißt, damals gab es ja die Bibel noch gar nicht. Man konnte sich höchstens auf das Alte Testament, auf die prophetischen Schriften und die Bücher des Mose berufen. Aber die erste Kirche hat aus Heiligem Geist sich konstituiert und verkündet. Deswegen diese große Ratlosigkeit, die wir immer wieder bei den Aposteln finden. Die Ratlosigkeit, wie soll es weitergehen? Strategische Pläne gab es keine, also musste man auf den Heiligen Geist vertrauen. Was haben sie gemacht? Sie haben gefastet, sie haben gebetet, sie haben um die Eingebung des Heiligen Geistes den Himmel angefleht. Und dann lesen wir zum Beispiel im 4. Kapitel der Apostelgeschichte, und als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Bitteschön. Da steht es nicht in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel, wo Pfingsten vorkommt, sondern im 4. Kapitel. Denn der Geist musste immer wieder erneut angerufen werden, erneut wirksam werden. Oder im 13. Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir, als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Und dann ging es weiter. Und der heilige Paulus hat sich zeigen lassen durch den Heiligen Geist, wie er seine Missionsreise gestalten sollte. Und er wurde ja auch einmal gefesselt durch den Heiligen Geist nach Jerusalem geführt und wusste ganz genau, was sein weiteres Schicksal sein würde. Und dann wurde er nach Europa geführt von einem, der ihm im Traum erschienen war und ihn nach Mazedonien gebeten hat. Das alles war Wirkung des Heiligen Geistes. Also ich würde ja wirklich raten, bei der nächsten Bischofskonferenz den Leuten das ganze Essen zu entziehen und sie mal richtig fasten zu lassen und beten zu lassen. Denn im Grunde stehen wir doch auch vor einer großen Ratlosigkeit. Wie soll es weitergehen? Und diese Ratlosigkeit können wir nicht strukturell auffangen, indem wir da irgendwelche Beschlüsse fassen und da schon wieder eine Strukturveränderung machen. Das sind alles Flickschusterarbeiten. Also wir haben inzwischen gemerkt, die Kirche ist kein Verein, kein Veteranenverein, kein Erinnerungsclub von Jesus-Nostalgikern. Die Kirche ist kein Fanclub von Leuten, die das Jesus-Programm für gut befunden haben und meinen, man könne so weitermachen. Die Kirche ist auch kein Verein für Moral und Ethik. Was heute sehr oft der Kirche angeheftet wird. Sie habe Werte zu transportieren. Ich erinnere mich an ein Taufgespräch, das ich einmal hatte bei einer jungen Familie. Und eine meiner eingänglichen Fragen war immer, warum möchten Sie Ihr Kind taufen lassen? Und da kommt zum Beispiel die Antwort, wir möchten, dass unser Kind nach den christlichen Werten lebt, die wir für gut befinden. Ist ja nicht schlecht. Aber die Kirche ist kein Verein, der Werte transportiert. Die Werte ergeben sich aus dem Leben des Heiligen Geistes, weil sie sozusagen die dem Heiligen Geist inhärenten Lebensgesetze sind. Genauso wie auch die 10 Gebote nicht etwa künstlich gemacht worden sind, um das Leben hier auf der Erde zu regulieren, sondern die 10 Gebote entsprechen genau dem Wesen Gottes, sind gewissermaßen heruntertransponierte Gesetzmäßigkeiten, die aber dem Wesen Gottes entsprechen. Deswegen können wir leben wie Gott auf dieser Erde, wenn wir die Gebote halten. Aber es geht nicht darum, dass die Kirche ein bloßer Werteverein ist. Es geht nicht um die bloße Moral, die ergibt sich von selbst aus der Liebe, die der Heilige Geist uns schenkt. Deswegen sagt der heilige Augustinus, wenn du Liebe hast, wenn du brennst von Liebe, dann kannst du tun, was du willst, ist immer richtig. Dann wirst du nie egoistisch handeln und so weiter. Dann wirst du nie jemanden irgendwie antasten in seiner Würde, dann wirst du keine Rechte verletzen. Die Liebe ist aber eine Gabe des Heiligen Geistes. Die können wir nicht selber machen. Die Kirche, haben wir auch schon gesagt, ist keine Organisation, die unter dem Diktat eines Papstes irgendwelche Dogmen ausbrütet oder hütet. Darum geht es doch gar nicht. Auch die sogenannten Dogmen, wissen Sie, was die dichteste Sammlung von Dogmen ist? Unser Glaubensbekenntnis. Und es ist interessant, das Glaubensbekenntnis, das wird ja nicht nur gesagt, aufgesagt wie ein Parteiprogramm, das es einzuhalten gilt, sondern das Glaubensbekenntnis wird hymnisch gesungen. Credo in unum Deum. Wie viele Komponisten haben das schon in wunderbare Musik gesetzt? Das will doch einfach sagen, das Glaubensbekenntnis ist Verherrlichung Gottes, sein Lobpreis auf ihn, auf seine Schönheit, die sich widerspiegelt, auch in gewissen Gesetzmäßigkeiten, die wir glauben. Sie merken also, man kann also das kirchliche, religiöse, das kann man nicht einfach vergleichen mit irgendwelchen gesellschaftlichen Phänomenen. Auch die Kirche ist zwar irgendwie, weil sie in der Welt lebt, mit einer Gesellschaft ähnlich, aber sie ist völlig anders, aus anderem Ursprung, aus heiligem Ursprung. Und das Wort heiliger Ursprung heißt auf Griechisch Hierarchie, Hieros und Arche, Hierarchie, aus heiligem Ursprung, das ist der Heilige Geist. Der gibt der Kirche eine Wesenheit, dass sie verwurzelt ist in einer Welt, die nicht unsere Welt ist, die uns zugänglich ist, die wir selber schaffen können, sondern sie ist auf ewigem göttlichen Ursprung. Man kann sogar sagen, die Kirche ist aus dem Herzen Gottes. Aus dem Herzen Gottes. Ist ein Beweis seiner Liebe. Dass es die Kirche gibt, ist ein Beweis seiner Liebe. Deswegen finde ich es manchmal so ätzend, so schmerzlich, wenn ein Mensch sich so abfällig über die Kirche äußert. Ich habe neulich einem Schwerstkranken ein wenig Trost zusprechen wollen. Und als ich schon sagte zu ihm, ich möchte ihn segnen, da hat er zu mir gesagt, er wolle mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Er habe sie genügend kennengelernt. Da habe ich so gedacht, armer Junge, du hast das Wesen der Kirche überhaupt nicht begriffen. Es gibt natürlich Menschen, die der Kirche eher schaden als nützen, als Vertreter der Kirche. Das stimmt. Aber dass die Kirche aus dem Herzen Gottes ist, dass in ihr etwas fließt und lebendig ist, was uns hinüberführt ins ewige Leben, das wird hier nicht mehr gesehen. Wenige Kilometer von hier, ich glaube, es ist direkt angrenzend an Bestwig, da gibt es ein kleines Dörflein, Ostwig. Und da gibt es ein Schloss, da wohnt eine Familie von Lüning. Und da bin ich mal gewesen, habe die besucht, das ist auch schon wieder 15, 20 Jahre her. Und da kam ich mit der Frau des Hauses ins Gespräch und sie erzählte mir, dass sie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit aktiv sei. Und da habe sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die von einem Kardinal geleitet wurde zu dem Thema Schwangerschaftskonfliktberatung. Damals ging es um den Beratungsschein. Vielleicht wissen Sie noch, wie das damals die Gemüter sehr erhitzt hat und wie dann der Papst am Schluss das Machtwort sprechen musste. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie unser Bischof Düber in Fulda der Einzige der Bischofskonferenz war, der wagte, aus diesem staatlichen System auszusteigen, weil er sagte, wir können uns nicht mitschuldig machen an dem Unrecht, dass viele, viele hunderttausende Kinder im Mutterleib ermordet werden. Und damals war also eine Sitzung dieses Sachausschusses, dieses besonderen Ausschusses des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Der Kardinal packte seine Akten aus und wollte loslegen. Und da meldete sich jemand aus der Gruppe und sagte, Herr Kardinal, können wir die nicht vorher wenigstens noch beten um den Heiligen Geist? Da musste der Kardinal ermahnt werden, dass solche Beratungen wirklich nur fruchtbar sind, wenn der Heilige Geist das Wort führt und nicht unsere Sachkenntnis. Das ist ein trauriges Zeichen einfach dafür, wie es mit der Kirche irgendwie bergab geht. Die Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes ist nämlich nicht unsere Intelligenz. Ich habe es schon gesagt, Gott qualifiziert die Berufenen. Und deswegen ist es gut, auch auf diese Aporien zu schauen, auf diese Ausweglosigkeiten, die wir in der Kirche immer wieder erleben. Ich habe es ja schon als Beispiel, ich glaube, gestern Abend gesagt, das Lukas-Evangelium sowohl wie auch die Apostelgeschichte, beides Schriften des heiligen Lukas, beginnen mit zwei Ausweglosigkeiten. Maria soll die Mutter des Erlösers werden. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Die zweite Ausweglosigkeit am Anfang der Apostelgeschichte: geht hinaus in alle Welt, verkünde das Evangelium allen Geschöpfen. Wiederum die Frage im Raum: wie soll das geschehen, da wir doch gar keine Fähigkeit dazu haben? Beide Male heißt die Antwort: der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt Wunder, wenn wir ihm unsere Armut zur Verfügung stellen. Die Armut ist der reichste Schatz der Kirche, weil da der Heilige Geist am meisten wirken kann. Der heilige Franz von Assisi hat das erkannt. Er hat erkannt, dass Armut ein Reichtum ist. Er hat darin eine paradiesische Neuheit entdeckt, die es wieder zu erlangen galt. Es heißt einmal in einer Biografie, er hat die Armut so geizig an sich gerissen, dass sie ihm niemand mehr entreißen konnte. Weil er merkte, die Armut prädestiniert für die Fülle. Denn Gott will uns ja alles geben. Schauen Sie mal, der heilige Franz Xaver, der in Indien auch gepredigt hat, von ihm wird berichtet, der konnte doch die Landessprache überhaupt nicht. Der hat gepredigt. Und der Heilige Geist ist übergesprungen auf die Leute. Und er hat getauft. Tausende. Er hat dem Heiligen Geist seine Armut zur Verfügung gestellt. Wir müssen nichts Besonderes sein. Wir müssen nichts Besonderes können. Deswegen ist es so einer meiner Lieblingsgedanken. Wir, die wir von Christus berufen sind, für seine Kirche zu arbeiten, das Evangelium zu verkünden und Hirten der Kirche zu sein, was immer auch. Wir haben den Auftrag, etwas zu tun, was wir nicht können, und etwas zu verkünden, was wir nicht verstehen. Das ist so. Wir können ihm nur unsere leeren Hände hinhalten, erfüllt sie doch. Oder wie er zu Jeremia sagt, tu deinen Mund auf, ich will ihn füllen. Diese Aporien, diese Ausweglosigkeiten, diese, ich möchte sagen, Unmöglichkeiten, sind die Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bringe dann immer gerne dieses Bild von Kolumbus, der Amerika entdeckt hat. Der ist ja nicht ausgezogen, um Amerika zu entdecken, das war ja damals nicht bekannt, sondern er sollte einen Seeweg über die westliche Hemisphäre dieser Erdkugel nach Indien erkunden. Und da hat er sich auf den Weg gemacht. Und da können Sie sich Folgendes vorstellen. Und das steht zwar in keiner Biografie oder in einem Tatsachenbericht, den ich gelesen hätte, sondern muss so passiert sein. Kolumbus hat seine Schiffe verproviantiert und konnte sich genau ausrechnen, für wie viele Tage oder Wochen der Proviant reicht. Und dann ist er also über das Meer nach Westen hin gesegelt. Und dann kam der Tag, an dem genau die Hälfte des Proviants verbraucht war. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder sicher zu gehen und wieder zurückzufahren in den rettenden Heimathafen, oder diesen Äquator, also diese Hälftung, zu überschreiten und sich dann nur noch auf Gott zu verlassen. Und ich möchte sagen, der Mensch, der Kirche, und das sollten wir alle sein, der Mensch, der Kirche müsste ein Mensch sein, der immer jenseits des Äquators lebt, jenseits der Sicherheiten sich angesiedelt hat, wo keine Berechenbarkeit mehr gilt. Es ist ein Wagnis, aber ein Wagnis mit dem, dem wir wirklich absolut vertrauen können. Wie der heilige Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Die großen Heiligen waren immer diese Menschen, die jenseits des Äquators der Berechenbarkeit und der Sicherheit gelebt haben. Ob wir das können? Ich habe das einmal gelesen bei einem russischen Schriftsteller, der geschrieben hat, die Existenz der Kirche ist nicht im sicheren Boot, sondern sie beginnt dort, wo man über den Bootsrand wie Petrus auf das Geheiß Jesu hinaussteigt und über das Wasser geht. Das ist die Existenz der Kirche. Das kann aber nur dieses Fundament unter den Füßen, kann uns nur der Heilige Geist schenken. Wer wagt es heute noch? Das braucht wirklich solche charismatische Gestalten wieder, die uns diesen Weg wieder zeigen. Bei uns ist ja alles berechenbar, strukturell und organisatorisch geordnet. Die ersten Verkünder des Evangeliums, wie ich schon sagte, waren solche, die keine Dogmatik hatten, die kein Kirchenrecht kannten, die keine Pfründen und Verwaltungsapparate kannten, die keine Seelsorgeämter hatten, die keine Fachzeitschriften studieren konnten, keine Statistiken hatten, keine Demoskopie, keine Umfragen, keine Rubriken, keine Kirchensteuer, keine Räte, keine Sachausschüsse, keine Caritasverbände, keine Personalabteilungen. Das gab's alles nicht. Sie hatten wirklich nur den Heiligen Geist und waren in einer unglaublichen Freiheit des Heiligen Geistes, wo wir heute eigentlich, wie soll ich sagen, in einer organisierten Geistlosigkeit leben. Das ist die Gefahr der Kirche, die organisierte Geistlosigkeit. Doch was ist eine Kirche wert, die nur noch ein äußeres Gerüst ist und nicht mehr einen inneren, lebendigen Aufbau hat? Die Kirche ist dort in Not, wo sie nicht mehr brennen will und wo sie kein Feuer mehr in sich trägt. Deswegen schreibt der heilige Paulus: Lasst euch vom Geist entflammen. Wenn der heilige Franziskus betete, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, dann konnte es sein, dass das ganze Weltlein von Portiuncula, also Portiuncula liegt südlich von Assisi ungefähr 2 3 Kilometer entfernt von der Stadtgrenze und war damals ein kleines Wäldchen und in dem Wäldchen war eine Kapelle der Mutter Gottes von den Engeln, Santa Maria degli Angeli, geweiht. Und dort um diese Kapelle herum hatte der heilige Franz aus notdürftigem Material, aus Holz und Zweigen, Zellen bauen lassen. Und da hielt er sich am liebsten auf. Und wenn er betete, konnte es sein, dass nachts der ganze Himmel über Porziuncola so hell in Flammen stand, dass man meinte, da unten brennt es. Einmal ist sogar die Feuerwehr von Assisi ausgerückt, um den Brand zu löschen. Und da fand man Franziskus in der Ekstase. Ein ähnliches Phänomen wird von dem heiligen Starez Serafim von Sarov, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, erzählt in Russland, dass um seine Einsiedelei herum der Himmel erleuchtet war, wenn er betete. Lasst euch vom Geist entflammen. Da merkt man, was das Gebet für eine ungeheure Kraft ist. Wir kennen ja diesen Ausdruck, Feuer und Flamme sein für eine Sache. Aber das gilt mehr für den emotionalen Bereich. Für den persönlichen Bereich wird es dann schon etwas schwieriger. Denn wer brennen will, der muss auch bereit sein, sich verzehren zu lassen wie eine Kerze. Eine Kerze kann nur brennen, wenn sie sich verzehren lässt. Und das fällt uns manchmal schwer. Wir haben so einen Selbsterhaltungstrieb in uns, der eigentlich das Gegenteil haben möchte und sich nicht verzehren lassen möchte. Einer Elisabeth von Thüringen war es keine Katastrophe, mit 24 Jahren total verzehrt zu sein. Einer Therese von Lisieux auch nicht. Deswegen sagt Jesu, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Die Gesetzmäßigkeiten sind eine andere als in unserer Gesellschaft. Die Kirche ist das vom Heiligen Geist inszenierte Gegenprogramm zu dieser Welt. Und deswegen immer wieder dieser Ruf, lasst euch vom Geist entflammen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ein herzliches Dankeschön unserem Exerzitienprediger dieser Woche. Es ist Pfarrer Winfried Abel. Wir übertragen die Exerzitien, die er den Schwestern vom Bergkloster in Bestwig bei Meschede predigt, unter dem Titel »Lasst euch vom Geist entflammen«. Wir hörten den zweiten Exerzitienvortrag.